Damals in Frankfurt.
Der Podcast.
Hey, ich bin Mirko Becker und das hier ist Damals in Frankfurt, der Podcast, in dem wir gemeinsam auf Zeitreise durch Frankfurt gehen und dabei die facettenreiche Geschichte unserer Stadt am Main erleben. Nächster Halt, Johanna-Teschplatz. Diese Ansage, die hört man gegebenenfalls, wenn man mit der U-Bahn-Linie U6 oder U7 unterwegs ist. Dass gerade diese Station im Frankfurter Stadtteil Riederwald diesen Namen trägt, also Johanna-Tesch, das hat gute Gründe, die wir im Laufe dieser Folge auch herausfinden werden. Denn ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber so richtig wusste ich bis vor kurzem nicht, wer Johanna-Tesch eigentlich genau ist. Also klar, sie hat mit der deutschen Demokratiegeschichte einiges zu tun und sie war auch als Frauenrechtlerin bekannt. Aber viel mehr hätte ich über sie auch gar nicht sagen können, wenn ich auf sie angesprochen worden wäre. Das hat sich mittlerweile geändert. Ich habe mich länger mit Johanna-Tesch beschäftigt und ich muss sagen, ihr Leben, das war absolut facettenreich. Es war so mutig und gegen jeglichen Strom der damaligen Zeit. Dass ihr Leben dann so enden musste, das ist einfach nur so unfassbar tragisch und traurig. Also, ich habe viel gelesen, viel zusammengefasst und in dieser Folge erzähle ich euch, wer war Johanna-Tesch? Die Antwort gibt's heute bei Damals in Frankfurt. Um darauf eine Antwort zu bekommen, reisen wir zurück ins Frankfurt des 19. Jahrhunderts. Genauer gesagt ins Frankfurt der 1870er Jahre. Damals war Frankfurt seit rund 10 Jahren keine freie Stadt mehr. Die Souveränität längst genommen, stattdessen annektiert und seit 1871 eingegliedert ins Deutsche Reich. Für Frankfurt ist dieser Verlust der Freiheit zunächst ziemlich schmerzhaft. Aber Anfang der 1870er Jahre, da legt sich dieses Gefühl, als im sogenannten Frieden von Frankfurt der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich beigelegt werden kann. Und Frankfurt als Ort dieser Friedensverhandlungen wieder weit über seine Grenzen hinaus in die Öffentlichkeit rückt. Der Friede von Frankfurt bringt aber auch etwas anderes hervor, Reparationszahlungen aus Frankreich. Die sorgen hier in der Stadt, aber auch andernorts für eine Weiterentwicklung des Stadtbilds. Es setzt ein regelrechter Bauboom ein. Ein paar Beispiele. Frankfurt bekommt in jenen Jahren, also in den 1870er Jahren, eine moderne Kanalisation. Die beißenden Gerüche der Straße, sie verschwinden weitestgehend unter die Erde. 1871, da öffnet der Palmgarten seine Pforten, gegründet von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Wenige Jahre später, 1874, da zieht der Frankfurter Zoo um, von der Bockenheimer Landstraße einmal quer durch die Stadt ins Frankfurter Ostend. Das Frankfurt in den 1870er Jahren, das macht sich Gedanken darum, wie die Stadt einmal aussehen soll. Über ein neues Opernhaus wird damals viel gesprochen und später dann auch erbaut. Heute kennen wir dieses Vorhaben als Alte Oper. Und auch der Frankfurter Hauptbahnhof hat in den 1870er Jahren noch lange nicht existiert. Die Fläche des Areals ist zu dieser Zeit noch vollkommen unbebaut. Was eine Vorstellung, oder? Aber schon damals hat man sich darüber Gedanken gemacht, wie die zukünftige Infrastruktur der Stadt einmal aussehen soll. Diese Überlegungen, die fließen später in konkrete Bauvorhaben, unter anderem in die Errichtung des neuen Hauptbahnhofs und die Erbauung mehrerer Trambahnstrecken. Das Frankfurt in den 1870er Jahren, es ist ein Jahrzehnt des Neuanfangs. Einerseits ist man eingegliedert ins neue Deutsche Reich und man sucht noch so nach einem neuen Platz in diesem System, aber andererseits ist es auch ein Jahrzehnt voller Abenteuer. Viel wird angestoßen und vieles, was dann auch entstehen wird, das prägt noch heute das Bild unserer Stadt. Ein spannendes Jahrzehnt mit vielen Möglichkeiten. Und in genau diesen Jahren, da kommt Johanna-Tesch in Frankfurt zur Welt. Damals ist Johanna das fünfte Kind des aus Wehrheim stammenden Schneidermeisters Johann Bernd Carillon und seiner Frau Johann Maria, als sie am 24. März 1875 in Frankfurt das Licht der Welt erblickt. Ihre Kindheit verbringt die geborene Johanna Carillon dann in der Dreikönigstraße 28 in Sachsenhausen. Dort geht sie auch zwischen 1882 und 1889 zur Schule, in die sogenannte Suchreichschule, dort wo sich heute die Textorschule befindet. Im Alter von nur 14 Jahren ist ihre schulische Laufbahn dann vorbei. Eine weitere Ausbildung erhält sie nicht. Stattdessen arbeitet Johanna im elterlichen Haushalt mit. Das war damals zwar alles andere als unüblich, aber schon absolut schräg, wie ich finde. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Die Rolle der Frau, die ist damals beschränkt auf das Arbeiten im Haushalt. Und man kann es nicht anders sagen, noch heute haben manche Menschen ja genau dieses Frauenbild vor Augen. Total bitter. Und den jetzt folgenden Exkurs, den müsst ihr mir mal kurz erlauben. Ich habe nämlich angefangen zu recherchieren, wie das überhaupt mit Frauenrechten ausgesehen hat. Und wir führen uns das jetzt nochmal vor Augen. Erst seit 1919 dürfen Frauen in Deutschland überhaupt wählen und damit den Staat, in dem sie leben, aktiv mitgestalten. Das ist noch gar nicht so lange her. Alleine das, ja, dass man Frauen das nicht möglich gemacht hat vorher, unfassbar. Aber guck mal, das geht ja sogar noch weiter. Thema Finanzen. Erst seit 1958 dürfen Frauen ein eigenes Konto eröffnen. Zuvor lief das Finanzielle alles über den Ehemann. Seit 1958 ist auch das Arbeiten ohne vorherige Erlaubnis durch den Mann erlaubt. Auch wenn das bis 1977 nur dann ging, wenn das mit, ich zitiere jetzt, ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war. Wow, oder? Unfassbar. Und ganz ehrlich, da ist ja einerseits schon viel von den Frauen für die Gleichberechtigung erkämpft worden. Wir müssen aber auch ganz ehrlich sagen, am Ende ist dieser Kampf noch lange nicht. So, sorry für den kleinen Exkurs, aber ich habe das bei der Recherche mal angefangen zu lesen und dachte mir nur so, what the fuck? Also Frauen und Männer, diese Diskrepanz, dass die ja auf der einen Seite noch heute existiert und dass es eigentlich erst seit wenigen Jahren überhaupt ein paar Fortschritte gab. Ja, das ist unfassbar. Okay, kommt, wir machen weiter mit Johanna Tech. Also, Johanna, sie arbeitet ab 1889 in der elterlichen Wohnung in Sachsenhausen. Am 12. November 1896, da bringt sie dann ihr erstes Kind auf die Welt, den jungen Friedrich Bernhard, der von allen nur Friede genannt wird. Der Vater, das ist der Maler Philipp August Kessler, doch der stirbt leider nur wenige Tage nach der Geburt an Tuberkulose. Mutter und Sohn, die bleiben also bei Johannas Eltern wohnen, wo sie weiterhin im Haushalt arbeitet. Das macht sie auch noch ein paar Jahre, bis sie dann als 24-Jährige im Jahr 1899 heiratet. Der Glückliche, das ist das SPD-Mitglied und ein Angestellter der Unionsdruckerei, der damals 28-Jährige Richard Tesch, dessen Nachname sie auch annimmt. Kennengelernt haben sich die beiden einige Jahre zuvor in der Werkstatt ihres Vaters, wo Richard damals als Geselle arbeitet. Sohn Friedel bekommt recht bald nach der Hochzeit weitere Geschwister. Noch 1899, da kommt Wilhelm, den alle nur Busch nennen, auf die Welt und auf den folgt 1902 Sohn Karl, den alle nur Karlemann nennen. Warum die alle so Spitznamen haben, ich habe es nicht herausgefunden, ist ja aber auch egal. Diese ersten Jahre, die verbringen alle fünf zunächst zusammen in einer Wohnung nicht weit von Johannas Elternhaus entfernt. Vermutlich im Jahr 1905 geht es aber von der einen Mainseite auf die andere, und zwar ins Frankfurter Nordend, genauer gesagt in die Rohrbachstraße 40. Von dort ziehen sie 1910 in die Wittelsbacher Allee 93 und dann, da sind sich die Quellen nicht so einig, 1911 oder 1912 in die neue Arbeitersiedlung im Riederwald. Johanna Tesch, die entwickelt sich in diesen Jahren zu einer der frühen Aktivistinnen der sozialdemokratischen Frauenbewegung. Geprägt von ihrem eigenen Werdegang, der ihr keine Ausbildung ermöglichte, will sie, dass es anderen Frauen und Mädchen einmal anders ergehen soll. Deshalb ist sie im Jahr 1902 Mitbegründerin des Bildungsvereins für Frauen und Mädchen der Arbeiterklasse, mit dem Ziel, die Chance auf Bildung von jungen Frauen nachhaltig zu verbessern. Ja, und der Verein, der wächst rasant, von den 30 Gründungsmitgliedern auf mehr als 500 im Jahr 1909. Im April 1908, da dürfen Frauen dann endlich politischen Parteien und Organisationen beitreten. Der von Tesch mitgegründete Bildungsverein, der tritt damals dann aber geschlossen in die SPD ein. Die 519 Frauen, die stellen damit über 10% der Mitgliedschaft der Frankfurter SPD. Ein weiteres Anliegen ist ihr die Verbesserung der schwierigen beruflichen Situation weiblicher Dienstboten in Frankfurt. Denn diese Frauen, die leiden unter langen Arbeitszeiten und willkürlichen Arbeitsbedingungen. So gründet sie im November 1906 gemeinsam mit Frauen wie Sophie Ennenbach, Anna Gerke und Maria Bittdorf, also alles große Namen der Frankfurter Sozialarbeit, den Verein für weibliche Hausangestellte. Außerdem reist Johanna Tesch im Jahr 1909 zur Gründungsversammlung des Zentralverbandes der Hausangestellten und Dienstboten nach Berlin und übernimmt 1911 den Vorsitz des Frankfurter Vereins. Der Erste Weltkrieg ab 1914, der wird herausfordernd für Familien, besonders für Frauen. Zu Kriegsbeginn, da melden sich allein in Frankfurt rund 4.500 Kriegsfreiwillige. Doch die fehlen, das ist damit auch dem Rollenbild jener Zeit zu schreiben, plötzlich als Ernährer der Familien. Im Krieg, da fallen viele Soldaten an der Front, auch Johannas ältester Sohn Friedel. Und aus diesen Gründen setzt sie sich für die Familien von Kriegsopfern in Frankfurt ein. Bereits Ende 1914, da benötigten bereits fast 16.000 Familien Unterstützungsleistungen. Und genau darum kümmert sie sich hauptberuflich ab 1916 im Fürsorgeamt für Kriegshinterbliebene. Doch das ist nicht die einzige Stelle, die Johanna Tesch annimmt. Darüber hinaus ist sie nämlich auch im Lebensmittelamt, im Mieteinigungsamt und an der Anstalt für Irre und Epileptische im Frankfurter Westend tätig. Mit all diesen Tätigkeiten will sie anderen helfen und Frauen dazu ermutigen, sich kommunalpolitisch zu beteiligen. In diesen Jahren, da gründet sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Richard Tesch und weiteren die noch heute existierende Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt. Doch auf all das folgte der 12. November 1918, die Geburtsstunde des Frauenwahlrechts in der Weimarer Republik. Und damit startet Johanna Tesch großes politisches Engagement weit über Frankfurts Grenzen hinaus. Bei der Wahl zur Deutschen Nationalversammlung im Januar 1919, da ist sie als Kandidatin für den Wahlkreis Hessen, Nassau und Waldeck aufgestellt. Den gewinnt sie und so gehört Johanna Tesch zu den ersten 37 weiblichen Parlamentarier der deutschen Geschichte. Die Hauptarbeit im Parlament haben die Frauen in den Ausschüssen geleistet. Auf allen wichtigen Gebieten der Frau sind Verbesserungen und neue Gesetze beantragt und geschaffen. Wenn nicht alles erreicht wurde, liegt es an den politischen Machtverhältnissen, an der Zusammensetzung der Nationalversammlung. So bewertet Johanna Tech 1920 die politischen Bemühungen der weiblichen Abgeordneten. Ihre erste und einzige Rede im Reichstag hielt sie am 5. Mai 1923. Dabei geht es einmal mehr in ihrem Leben um die Situation der meist weiblichen Hausangestellten. Und Tech fordert eine Beschränkung der Arbeitszeiten und erneut bessere Bildungsmöglichkeiten. Zur besseren Ausbildung der Hausangestellten ist es notwendig, besondere Fachschulen einzurichten. Ferner müssen die jugendlichen Hausangestellten zum Besuch der Fortbildungsschule angehalten und verpflichtet werden. Und dieser Besuch muss in die Arbeitszeit fallen. Das sind damals ihre Worte. Ihre Wahl in die Nationalversammlung stellt für sie, aber auch für die gesamte Familie Tech, einen großen Einschnitt dar. In den Jahren ab 1919 ist sie meistens unterwegs. Erst in Weimar, dann in Berlin und nur noch selten in Frankfurt, also konkret nur noch ein bis zweimal im Monat. Als sich ihr Sohn und ihr Ehemann einmal darüber beschwert haben, schreibt sie ihn zurück. Du kannst mir glauben, dass mir das Leben, das ich jetzt führe, immer so vagabundierend ist, auf der Landstraße, wahrlich keine Freude macht. Aber was will ich denn machen? Wer einmal A gesagt hat, muss auch B sagen. Damit lebt sie damals das völlig neuartige Rollenmodell. Die Frau macht Karriere und der Ehemann, der bleibt zu Hause und kümmert sich um Kinder und Haushalt. In dieser Zeit schreibt sich das Ehepaar viele Briefe hin und her. Also ungefähr 300 an der Zahl sind zwischen 1919 und 1925 entstanden. Ja, und die geben einen äußerst detailreichen Einblick in die Lebensbedingungen der Familie und die politische Situation der ersten Phase der Weimarer Republik. So beschreibt Johanna Tech anschaulich ihren Alltag als Abgeordnete in Weimar und Berlin. So stellt sie in einem Brief im Februar 1919 fest, dass das Leben hier unheimlich teuer ist. Sie schreibt aber auch immer wieder über ihre nächtlichen Bahnfahrten zwischen Berlin und Frankfurt. Der Zug aber blieb die ganze Nacht auf dem Bahnsteig stehen und ist des Morgens fahrplanmäßig um 7.25 Uhr abgefahren. Aber auch praktische Fragen der Haushaltsführung und der Bewirtschaftung des Kleingartens im Riederwald sind immer wieder Gegenstand des Briefwechsels. Sie gibt Tipps zum Einpökeln der Gans und zur Verwendung von Kalbfleisch. Am besten ist es immer gebraten oder als Schnitzel oder auch mit weißer Soße und gekocht, wie sie ihrem Mann Richard im April 1920 nahelegt. Und auch aus der Ferne, da kümmert sie sich um die Wäsche, wie ein Brief im November 1920 aufzeigt. Ich komme auf jeden Fall Montag früh zurück und da ich erst Mittwochabend weiterfahre, könnte ich doch vielleicht unsere Wäsche wegwaschen. Da müsstest du dann allerdings vorher einweichen und dich erkundigen, ob ich in die Waschküche kann. Doch in den Briefen erzählt Johanna Tech auch von ihrer eigenen Rolle als neue Parlamentarierin in Weimar und schätzt diese im Februar 1919 recht nüchtern ein. In den engeren Ausschüssen wird alles vorher beraten und wenn es in die Fraktionssitzung kommt, ist schon ziemlich alles fertig. Und wenn auch hin und her geredet wird, so wird im Grunde genommen doch nicht viel geändert. Wir sind mehr oder weniger dabei, nur Statist. Und es kommt mir oft alles wie eine große Komödie vor. Ihre Karriere im Reichstag, die endet im Jahr 1924. Denn Tech wird bei der anstehenden Wahl nicht mehr kandidieren. Unklar bleibt das warum. Also ob dabei die Konkurrenz und die Kandidatenplätze oder die große Belastung durch Mandat und familiäre Verpflichtung ausschlaggebend für diese Entscheidung waren. Doch Johanna, die scheint sich über ihre dauerhafte Rückkehr zu freuen, wie sie in einem Brief zum 25. Hochzeitstag im April 1924 an Richard schreibt. Aber ich freue mich doch, dass ich in künftiger Zeit wieder mehr zu Hause sein werde und mit dir, mein lieber Paar, ein gemütliches Leben führen kann. Doch mit ihrem Ende als Reichstagsabgeordnete zieht sich Johanna Tech nicht aus der Öffentlichkeit zurück. Im Auftrag der Arbeiterwohlfahrt reist sie durchs Land und hält Vorträge, wie etwa über die Frau in der Wohlfahrtspflege, über Recht und Schutz für Mutter und Kind und die Rolle der Frauen bei den bevorstehenden Wahlen. Immer wieder fordert sie ihre Zuhörerin auf, sich an der Politik aktiv zu beteiligen. Doch mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933, da wird die Situation für Johanna Tech und ihre Familie, die als aktive Sozialdemokraten und erklärte NS-Gegner bekannt sind, zunehmend gefährlicher. Aber zeitgleich ist auch relativ wenig über diese Jahre bekannt. Was wir wissen ist, dass ihr Mann Richard recht bald nach Machtübernahme seine Stelle bei der Unionsdruckerei in Frankfurt verliert und auch ihr jüngster Sohn Karl arbeitslos wird. Karl Tech, der sich in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit engagiert hatte, dem gelingt 1935 die Flucht in die Schweiz, wo er weiter im Widerstand gegen Adolf Hitler arbeitet. Johanna Tech, die verbringt zwischen 1937 und 1938 viel Zeit bei ihrem Sohn und entscheidet sich dann aber dazu, zurück ins nationalsozialistische Deutschland zu gehen. Die Phase bei ihrem Sohn, sie wird die letzte wohl einigermaßen unbeschwerte Zeit in ihrem Leben gewesen sein. Nach Kriegsbeginn im Jahr 1935, da hat Johanna Tesch dann mehrere Schicksalsschläge zu verkraften, wie den Verlust ihres zweiten Sohnes Wilhelm, der als Flaksoldat eingesetzt war. Und nach dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944, da wird Johanna Tesch als ehemalige Reichstagsabgeordnete der SPD im Rahmen der Aktion Gitter am 22. August 1944 festgenommen. Im Untersuchungsgefängnis Klapperfeld in Frankfurt inhaftiert und im Gestapo-Hauptquartier in der Lindenstraße verhört. Anschließend wird sie am 18. September 1944 in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück eingewiesen. Johanna Tesch war zu der Zeit herz- und nierenkrank und ihr Mann versucht mit Bittschreiben ihre Situation immer wieder zu verbessern, aber vergeblich. Eine Mitgefangene, die erinnert sich an den schlechten Gesundheitszustand der damals 69-jährigen Johanna Tesch. Obwohl sich viele von unseren Kameradinnen für Johanna Tesch einsetzten und sorgten, war es ihr am 10. März nicht mehr möglich, das Lager zu verlassen. Sie lag auf ihrer harten und verlausten Pritsche und ließ ihre Gedanken nach Hause schweifen. Dann mussten wir ihr Papier und Feder geben und sie begann mit schönen Lettern einen Abschiedsbrief zu schreiben. Johanna Tesch, sie stirbt wenige Tage vor ihrem 70. Geburtstag am 13. März 1945 im Konzentrationslager in Ravensbrück. Vermutlich an Hunger und Entkräftung. Der kurz vor ihrem Tod geschriebene Abschiedsbrief, der erreicht Richard im August 1945, also erst Monate nach ihrem Tod. Ein Brief, den er in seiner Brieftasche immer bei sich tragen sollte, bis ihm diese in den 1950er Jahren gestohlen wird. Der Brief, der ist bis heute nicht mehr aufgetaucht. An die Streiterin für Demokratie und Gerechtigkeit erinnert seit 1995 eine Gedenktafel an Teschs ehemaligem Wohnhaus im Riederwald. In Berlin, da steht ihr Name auf einer der 96 Gedenktafeln für diejenigen Reichstagsabgeordneten, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Seit 2005 gibt es den Johanna-Tesch-Preis für soziales Engagement. Und natürlich erinnert an Johanna auch die U-Bahn-Haltestelle Johanna-Tesch-Platz im Riederwald, dort, wo sie die meiste Zeit ihres Lebens verbrachte. Aber egal wo sie war immer eine mutige Kämpferin für die Rechte der Frauen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.